Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Puffs und Bildung.
Ja, herzlich willkommen zur neuesten Episode. Heute rede ich mit Letizia, einer Content-Creatorin, die hauptsächlich auf TikTok unterwegs ist und mit ihren 180.000 Followern das sehr erfolgreich macht. Sie erzählt uns einiges über ihre Arbeitswelt als Content-Creatorin. Und ja, wer glaubt, TikTok und Schule, wie bringt man das zusammen? Also ich glaube, dass am Nachmittag die meisten Schülerinnen und Schülern viel Zeit auf dieser Plattform verbringen und es durchaus interessant ist, zumindest ist es mein Interesse, dahingehend zu erfahren, wie funktioniert eigentlich Content Creation, wie ist man dort erfolgreich, um auch so ein bisschen die Mechanismen von solchen Social Media Plattformen zu verstehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim Content von Letizia auch mal reinschaut. Ich habe es extra in die Shownotes gepackt, weil ich finde, dass dieser Content wirklich witzig, geistreich und sehenswert ist. Und ja, wäre mehr von solchem Content auf TikTok, würde auch ich mich wahrscheinlich öfter dort blicken lassen. Also einfach mal reinschauen. Ja, nee, also herzlich willkommen ja hier im Podcast bei mir und ich freue mich deswegen ganz besonders, weil ich sehr lange suchen musste, um jemanden zu finden, der sich bereit erklärt, seine Zeit zu opfern aus dem Bereich der Content Creators. Ich glaube, das liegt auch daran, vielleicht kannst du das ja dann auch entkräften und sagen, nein, das stimmt doch überhaupt nicht, aber ich hatte so den Eindruck, das ist ein sehr stressiger Job, wo auch jede Minute, wo nichts passiert, eigentlich auch direkt eine finanzielle Auswirkung hat. Das heißt also, wenn jemand da eine Stunde sagt, nur ich bin jetzt mal weg für lau, das ist immer ganz schön auch, das muss man auch anerkennen dann. Ne? Oder täusche ich mich da, aber es könnte ein Grund, glaube ich, sein, oder?
Es ist, ja, auf jeden Fall. Also es ist interessant, ich habe mich erst vor ein paar Tagen mit jemandem darüber unterhalten, dass das von Content Creator zu Content Creator auf jeden Fall unterschiedlich ist, welchen Druck man hat. Also es ist total individuell und davon abhängig, welche Art von Content man macht. Aber grundsätzlich ist der Druck da, egal ob jetzt innerhalb des Tages so, oh, ich muss in einer Stunde posten, oh, ich muss in 5 Stunden posten oder innerhalb der Woche. Es ist halt immer so ein Druck da, dass du aktuell bleibst und kreativ bleibst und immer wieder Ideen für neue Posts hast, weil du weißt als Content Creator, ich habe mich jetzt dafür entschieden und dieser Prozess darf halt nie aufhören, anders als in einer Redaktion. Also ich vergleiche voll oft auch Content Creator mit einer Medienanstalt zum Beispiel. Ich habe ja selbst mal beim Radio gearbeitet. Da macht man praktisch was Ähnliches. Also man ist Entertainer und muss jeden Tag den ZuschauerInnen was liefern. Der Unterschied ist, dass du in einer Redaktion ein Team hast. Da ist es nicht so schlimm, wenn du mal krank bist. Und es gibt mehr oder weniger ein Wochenende, also Pausen. Und das hast du halt als Content Creator nicht. Ja.
Ja, also ich kenne das jetzt nicht aus eigener Erfahrung, weil wie gesagt, ich habe halt so einen Turnus, wo man sagt, man macht das so alle 3 Wochen. Ich habe jetzt auch schon probiert, das alle 2 Wochen zu machen am Anfang, aber das hat mich dann so unter Stress gesetzt, dass ich gesagt habe, nö, ich bin ja nicht darauf angewiesen in irgendeiner Form, ich mache das halt alle 3 Wochen, weil auch die Gäste zu finden nicht so einfach war. Ja, aber ich kenne es jetzt von Twitch zum Beispiel, da sind ja Leute quasi, die 24/7 streamen die da.
Das finde ich auch voll beeindruckend. Boah. Das finde ich richtig beeindruckend, weil also das ist auch ein Grund, ich meine, als Content Creator ist es cool, wenn man viele verschiedene Plattformen bedient und zum Beispiel auch streamt und ich habe auch darüber nachgedacht, aber Streaming finde ich nochmal auf eine andere Art und Weise herausfordernd und deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, weil du dir halt effektiv und aktiv in deinem Alltag Stunden Zeit nehmen musst, und um einfach aktiv zu sein. Und gerade wenn du Videos postest, kannst du auch hier und da das mal so organisieren, dass der Aufnahmeaufwand nicht so lang dauert und dass es halt nur eine Stunde dauert, eine halbe Stunde. Aber wirklich beim Streamen mehrere Stunden da zu sitzen, das ist nochmal ein anderer Zeitaufwand. Also kann man kaum vergleichen, finde ich.
Ja, man ist halt auch live unterwegs. Das heißt, also man interagiert ja quasi. Also ich stelle mir das extrem stressig vor.
Ja, es ist ja auch auslaugend, glaube ich.
Ja, ich meine, du bist ja hauptsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe, auf TikTok unterwegs, oder? Das ist schon deine Plattform. Da könnte man ja auch live gehen. Also das ist ja, das hat ja mit Twitch jetzt nichts.
Habe ich auch schon mal gemacht eine Zeit lang, aber wie gesagt, nicht lange ausgehalten.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Ehrlich. Wobei wir ja jeden Tag live gehen, also im Unterricht. Und ich weiß, wie stressig das ist, nur bei uns ist es halt so. Ja, wir stehen halt da und kriegen unser Geld. Ob das jetzt dem Publikum gefallen hat oder nicht, das ist jetzt relativ egal erstmal, obwohl das natürlich für den Lerneffekt überhaupt nicht egal ist, aber trotzdem jetzt erstmal so.
Ja.
Und das ist halt schon ein Unterschied. Und das, wie du gesagt hast, wenn man in der Redaktion arbeitet, ja, hat man halt seinen normalen Arbeitstag. Ne? Da ist man auch nicht so unter dem Publikumsdruck, zumindest stelle ich es mir so vor. Ich habe jetzt da nicht
Genau. Also es hat wirklich Vor- und Nachteile und Publikumsdruck ist, finde ich, auch ein gutes Stichwort, weil du passt dich ja komplett an und auch ob du eine Person bist, die gerne anderen gefällt oder nicht, sobald du Content Creator bist, musst du dem Publikum gefallen und auch oft Dinge machen, die du vielleicht nicht so gern machst. Also die meisten Content Creator probieren sich ja aus oft. Und wenn dann ein gewisses Format gut funktioniert, dann macht man das halt eine gewisse Zeit einfach weiter, auch wenn man keine Lust drauf hat. Aber wenn es das ist, was die Zuschauer sehen wollen, also das sieht man ja an den Klicks, an den Aufrufen und an den Kommentaren, dann musst du das halt einfach weitermachen, auch wenn du vielleicht Lust hättest, eher andere Videos zu machen. Und das ist auch so eine Sache, die mir anfangs nicht so bewusst war. Also in einer gewissen Weise ist man als Content Creator total unabhängig und das ist, glaube ich, auch so verlockend für viele junge Leute, diesen Job zu wählen, weil er sehr chillig und unabhängig wirkt. Aber auf der anderen Seite hat man schon so eine krasse Abhängigkeit in Bezug auf die FollowerInnen. Ja. Muss man sich halt bewusst sein. Also man ist dann teilweise fast so eine Marionette, ne? Also in gewissen Hinsichten. Ja.
Aber trotzdem hast du ja den Weg gewählt. Du hast ja gesagt, du warst beim Radio.
Ja.
Wie ist da so der Werdegang oder der Gedankengang bei dir gewesen, zu sagen, nee, also ich konzentriere mich jetzt hier auf Content Creation?
Das hat sich eigentlich ganz langsam entwickelt, weil ich wirklich zum Radio gegangen bin, um Moderatorin zu werden. Ich konnte mir also TV vorstellen oder Radio, einfach Moderation und wusste, dass der Weg übers Radio auf jeden Fall leichter ist. Und das war dann damals auch voll die coole Entscheidung für mich, habe ich schnell gemerkt, als ich erstmal ein Praktikum gemacht habe bei einem Ausbildungssender, haben die mich dann weiterempfohlen für ein Volontariat bei Energy. Und damals habe ich noch gar nichts von Volos gehört. Also ich wusste nicht mal, dass es da eine Ausbildung gibt, um Moderatorin zu werden. Und war dann umso glücklicher, weil ich Energy geliebt habe, den Sender. Und dann war es halt umso cooler, dass ich da ziemlich schnell die Stelle bekommen habe, obwohl ich kaum Vorerfahrung im Medienbereich hatte. Also ich bin ziemlich quer eingestiegen sozusagen. Hatte aber den Vorteil durch diesen Ausbildungssender, also ich weiß nicht, kennst du sowas wie Max Neo oder kennst du so Ausbildungssender?
Sagt mir jetzt vom Begriff her nichts, Ausbildungssender, nee.
Ja, okay, das ist nämlich richtig cool, ich wusste auch nichts davon, aber das sind Sender, die sind staatlich gefördert und die sind extra dafür da, damit junge Leute im Radio einblicken können und damit man Talente findet. Sozusagen. Also das ist aber richtig professionell gemacht. Das ist jetzt irgendwie kein Spaßradio oder Jugendradio. So würde ich es jetzt nicht bezeichnen, weil das wirklich in jeder Frequenz zu hören ist. Und die Leute da draußen hören einen. Aber das Radio wird nur von Praktikanten gemacht. Das heißt, wenn du einschaltest, hörst du die Nachrichten gesprochen von einem Praktikanten, den Service, also Blitzer und Wetter und so weiter. Das ganze Programm ist von Praktikanten gemacht. Es wird aber von professionellen Journalisten betreut. Das heißt, die MitarbeiterInnen dort, die uns betreuen und alles uns beibringen, sind Menschen, die schon bei großen Sendern jahrelang gearbeitet haben, sozusagen. Und das ist so, so cool und das würde ich jedem empfehlen, der irgendwie in die Medien starten will, weil das eine Riesentür ist für einen. Also ich habe wirklich schon am zweiten Tag, glaube ich, von meinem ersten von meinem Praktikum, war ich schon on air und habe Wochenendtipps im Radio gesprochen. Und das am zweiten Tag, obwohl ich noch nie Radioerfahrung hatte. Auf jeden Fall ist es so, jetzt laber ich schon wieder so viel, dass man nach dieser Ausbildung, die über 3 Monate geht, egal ob Vorerfahrung oder nicht, alles, was im Radiobereich oder im Medienbereich wichtig ist, gelernt hat. Das ist wie so ein Crashkurs, so eine Mini-Ausbildung. Und natürlich ist es für viele erfolgreich, für viele auch nicht. Also da kann man auch erkennen, dass es für einen nichts ist vielleicht. Aber Fakt ist, egal ob du lieber Nachrichten sprichst, ob du eine gute Stimme hast oder nicht, man lässt dich ran. Und das Beste daran ist, dass du danach Referenzen hast für den nächsten Schritt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, ich bin mit der Realschule fertig, Abitur, ich möchte jetzt beim Radio arbeiten, niemand nimmt dich einfach so. Und das ist ein Riesenproblem, weil Leute dann immer sagen, ich will vielleicht nicht studieren und das. Und ich glaube, ich habe schon Talent, aber wie soll ich Erfahrung sammeln, ohne dass ich beim Radio genommen werde? Das ist so immer so typisch dieser Zwiespalt. So Unternehmen sagen, wir wollen erfahrene junge Leute, aber lassen die Leute nichts erfahren. So. Und das ist so der Zwischenschritt, finde ich. Man muss immer so Unternehmen finden oder in dem Fall dieses Programm, wo man eben die Erfahrung sammeln kann. Und dort hatte ich dann eben Airchecks, also das heißt Aufnahmen vom Radio, mit denen ich mich weiter bewerben konnte, weil wo hat man sowas, ne? Also wenn du zum Radio gehen willst und du hast ja keinen Sender daheim oder die Technik, dort hat man alles von Musik bis hin zu Jingles und Betten und damit konnte ich mich halt bewerben. Und deswegen hat es auch direkt geklappt bei Energy. 2 Jahre crossmediale Ausbildung in Nachrichten, Social Media und Moderation. Und da habe ich wirklich alles gelernt, was man lernen kann, auch eine Sprechausbildung und so weiter. Und dadurch, dass Social Media ein großer Teil war von Energy, bin ich deswegen so in Social Media reingerutscht eher. Also davor hatte ich nicht so viel am Hut mit Social Media, eher aus Spaß und privat. Und dann habe ich angefangen, den Energy-Kanal mitzubespielen und habe dann ein Format entwickelt sozusagen für Energy, und zwar Straßenumfragen. Und dadurch, dass wir beim Radio sowieso immer O-Töne holen müssen und ständig auf der Straße sind, um Umfragen zu machen, war halt meine Idee, hey, warum filmen wir das nicht einfach mal mit? Social Media wird immer wichtiger und Straßenumfragen trenden zurzeit übelst krass deutschlandweit, in Bayern aber irgendwie noch nicht so, beziehungsweise in meiner Region. Ich habe dann meinen Chef gefragt, ob wir das machen können und er meinte so, ja, probier es doch mal aus. Und tatsächlich war es so, dass das erste Video, das wir dann gemacht haben für Energy, direkt 5 Millionen Aufrufe hatte. Also ist halt voll gut angekommen. Und da habe ich dann erstmal das Potenzial entdeckt von TikTok. Ja genau, TikTok und Instagram. Mhm. Und mit der Zeit, ich durfte das dann noch ein weiteres Mal machen und dann war keine Kapazität mehr dafür. Also mein Chef hat gemeint, du darfst jetzt die Sendung machen. Also ich war dann, habe glaube ich den Nachmittag moderiert und oder vertretungsweise, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das ist ja auch das, was man als Volontärin unbedingt will, moderieren. Ne? Das war ja sowieso mein Ziel. Aber da habe ich dann schon gemerkt, dass ich es schade finde, weil ich mir dachte, ah, irgendwie hat es mir Spaß gemacht und ich finde irgendwie, das ist total cool, solche Videos zu machen. Und habe das dann privat weitergemacht, weil es, wie gesagt, so gut angekommen ist. Und habe es dann auf meinen Kanälen aber gepostet und da ist es genauso viral gegangen. Und da hatte ich fast ziemlich über Nacht, wegen 1-2 Videos, glaube ich, in der Art, 20.000 Follower auf TikTok.
Das ist für mich sowieso eine unglaubliche Zahl, weil bei dir stehen jetzt, glaube ich, 180.000 Follower. Und gut, ich mache jetzt nur diesen Podcast und man hat natürlich auch da eine Statistik, wie viel hören den denn jetzt an? Und das ist ja ein nicht zu erwähnender Bruchteil von so etwas. Und gut, dadurch, dass wir jetzt auch als Podcast da nicht vertreten sind auf TikTok und auch keinen Content quasi ständig nachliefern, sondern immer nur diese Folgen, ist das was ganz anderes, zumindest in meiner Wahrnehmung, wie jetzt zum Beispiel TikTok, wo man ja doch immer wieder was bekommt von demjenigen, dem man folgt. Das ist ja selbst auf Insta so. Und daher trotzdem, also es ist einfach eine unglaublich große Anzahl und man sagt, naja gut, aber die haben halt auch eine Erwartung. Deswegen nochmal zum Anfang, ja klar, ich meine, man setzt sich damit natürlich, je mehr man von den Followern halt auch hat in der Anzahl unter Druck, denen was bieten zu wollen. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, die sind halt auch schneller wieder woanders, wie man gucken kann.
Das ist voll der gute Punkt, ja, weil genau, ich meine, wie gesagt, es war ja nicht geplant, also das habe ich versucht, so ein bisschen auf den Punkt zu kommen eigentlich, wollte Moderatorin werden, habe per Zufall Content gemacht und habe gemerkt, okay, ich habe jetzt random Follower bekommen und zwar ziemlich viele in kurzer Zeit, sehr kurzer Zeit. Und da war halt mein Gedanke, was mache ich jetzt damit? Und für mich persönlich war das so was wie, meine Augen wurden geöffnet, weil das war nicht geplant, dass ich Content Creator werde. Aber ich habe gesehen, okay, ich habe was gepostet und so viele Menschen folgen mir jetzt offensichtlich deswegen. Das heißt, die Entscheidung war klar. Entweder das war ein schöner Spaß und ich poste jetzt nie wieder was und die Leute entfolgen mir irgendwann oder mein Kanal wird tot. Oder ich mache was draus, beziehungsweise schau mal, wohin es läuft. Und deswegen habe ich halt dann einfach damit weitergemacht. Ich muss dazu sagen, nicht sofort, weil ich mich erst nicht so getraut habe, weil das war wirklich, die Videos, die habe ich einfach mal probiert und bin einer Freundin mit dem Handy gefilmt, mit dem Handy aufgenommen. Und ich war mir da auch so unsicher, wie lange kann ich das noch rausziehen. Und das war ja eine Idee. Und ich habe da das Potenzial noch nicht so gesehen, irgendwie die Idee als Format aufzuziehen oder so. Aber ziemlich schnell habe ich mich dann dazu entschieden, mich zu überwinden und einfach halt damit weiterzumachen. Und was auch witzig war zu der Zeit, ich glaube, es war vor 3 Jahren, 2021 oder 22, Anfang 22, da war TikTok natürlich schon eine riesen Plattform, aber war irgendwie noch so ein bisschen in den Köpfen von den Leuten, ja, diese App für die Kinder, die so komische Tänze da posten. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, wie ging es dir damit?
Ja. Also, und für mich sowieso. Ich habe da auch nie so den Einblick gehabt. Ich wusste immer so Lip-Syncs und was weiß ich alles,
ja,
was da so kommt.
Genau. Ganz genau. Ich muss aber auch dazu sagen, also ich habe TikTok davor selbst sehr viel benutzt, also konsumiert. Mhm. Und ich habe auch angefangen, erst auf TikTok zu posten, weil es für mich eine Komfortzone war. Ich wusste, wenn ich jetzt anfange, auf Insta zu posten, dann sieht es wieder direkt jeder und dann urteilen die Leute und so. Deswegen war es für mich TikTok mega App, weil die Videos gehen viral, teilweise auch weltweit, aber halt nur in der TikTok-Bubble. Das heißt, du bist nicht gleich im Fokus von jedem. Und ich glaube, dass es vielen Creatoren so geht, dass sie deswegen mit TikTok angefangen haben oder auch immer noch sich eher trauen, auf TikTok zu posten, weil da die Urteilung nicht so groß ist wie auf anderen Kanälen. Und ich weiß noch, dass ich fast irgendwann 100.000 Follower schon hatte mit den Sachen, die ich dann einfach durchgezogen habe. Und viele meiner ehemaligen Bekannten oder Kolleginnen aus der Schule, Schulkameraden, wussten nicht mal, dass ich TikTok mache. Und dann kamen dann langsam nach und nach so Freunde aus der Heimat so, hä, ich habe gesehen, du machst TikTok, 100.000 Follower, krass, habe ich gar nicht mitbekommen, weil nicht jeder TikTok nutzt oder genutzt hat. Und das war so das, was für mich also Komfortzone war einfach. Im Nachgang habe ich es oder bereue ich es tatsächlich, dass ich nicht einfach parallel gleich auf allen anderen Kanälen gepostet habe. Das empfiehlt nämlich jeder zurzeit. Weil dementsprechend meine Reichweite auf TikTok jetzt viel größer ist als auf Instagram. Aber mittlerweile als Content Creator ist voll wichtig ist, dass man auf verschiedenen Plattformen vertreten ist.
Ja. Okay. Ja gut, da haben wir, genau. Da muss ich passen. Also, klar, ich nutze quasi aktiv nur eine einzige Plattform und das ist LinkedIn, weil ich einfach auf der Suche bin nach Leuten, wo man sich ein bisschen vernetzen kann im Bildungsbereich. Und da habe ich festgestellt, dass das total schwierig ist, auf anderen Plattformen da konkrete Diskussionen, ernstzunehmende Diskussionen und auch Kontakte zu knüpfen. Insta ist jetzt, mein Podcast ist halt auf Insta, weil dann die Schüler halt auch leichter Zugang dazu haben, wo man dann sagt, okay, der ist auf Insta, dann folge ich dem und kriege halt mit, wenn eine neue Folge draußen ist. Sag ich, ja, das kann ich bei Spotify auch machen. Ja, aber Insta ist halt das, wo wir quasi so unterwegs sind und den Sachen folgen. Und das ist einfach für uns, also für mich zumindest aus meiner Generation, ich war da lang total vorsichtig, ich habe kein Facebook, gar nichts. Ich habe mir gedacht, wozu? Die Vernetzung zwischen Freunden klappt auch mit dem Telefon. Ich brauche jetzt kein Ding oder dann halt WhatsApp irgendwann und so weiter. Ich brauche jetzt nicht dieses Social Media für meine Freunde. Und da muss ich mir schon selber auch sagen, da warst du ein bisschen, blind oder ein bisschen zurückgeblieben, wenn es darum geht, der Schülerwelt zu folgen. Also man sagt oft, das ist nichts für mich.
Ach so, ja.
Aber das geht eigentlich nicht, weil damit verliert man ja quasi komplett den Blick auf das oder auf die Welt, wobei dann viele meiner Kollegen und Kollegen sagen, naja, das ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe, das stimmt ein bisschen, aber schadet ja auch
nicht. Ja, ich fühle, was du meinst, ja. Also auf einer gewissen Art und Weise ging es mir zumindest so in Bezug auf Offenheit gegenüber verschiedener Plattformen. Also früher war es für mich auf jeden Fall TikTok und Instagram. Und Facebook habe ich noch aus meiner Jugend mal mich angemeldet und benutzt, als ich so 13 war, 12, aber dann nie wieder angerührt. Und jetzt habe ich zum Beispiel wieder angefangen, auch auf Facebook zu posten und auf YouTube. Okay. Und ich war auch immer so, dass ich gesagt habe, ich benutze es nicht so, ich schaue selbst keine YouTube-Shorts, ich benutze kein Facebook, warum soll ich da posten? Und das ist, ja, dann hatte ich den gleichen Gedanken wie du es gerade erzählt hast, so ja, aber nur weil es mich nicht interessiert, heißt es nicht, dass es andere nicht interessiert, und mehr oder weniger verweigert man dann manchen Menschen so den Zugriff auf seinen Content. Also jetzt nicht verweigern, aber es ist halt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und beispielsweise meine Mama hat mit mir darüber gesprochen und hat gesagt, ich poste ganz oft Stories auf Instagram, und das kann man ja verknüpfen mit Facebook. Das heißt, die Stories, die sie auf Facebook postet, Instagram, sieht man auch auf Facebook. Das kann man verknüpfen. Und da repostet sie halt viele Sachen von mir und bekommt dann Feedback von ihren Freunden und FollowerInnen von Facebook, so, ah, was ist denn da und so, weil man kann sich's natürlich nie ganz anschauen und sieht nur Ausschnitte. Und da hat sie halt gesagt, dass die Leute neugierig sind und dass es auch von mir schlau wäre, auch auf Facebook Sachen zu teilen, weil da zum Beispiel die ältere Generation mehr vertreten ist, die aber keine Lust haben, sich Instagram zu holen. Ja. So, viele Menschen überlegen sich, oder viele Menschen nutzen verschiedene Plattformen aus verschiedensten Gründen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sagen, ich habe TikTok, aber kein Instagram. Dann gibt es andersrum Menschen, die sagen, ich habe Instagram, aber kein TikTok, ich schaue einfach Reels, ich brauche das nicht. Was auch voll verständlich ist, weil es irgendwann einfach nur überfordernd ist. Wenn man alle Plattformen nutzt und da auch aktiv ist, dann ist man ja nur noch am Handy. So, es ist ja sowieso schon total die Gefahr, dass man süchtig wird mit Social Media. Aber wenn man Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, alles nutzt, jeder hat so seine Lieblingsplattform aus User, also aus Nutzersicht. Als Creator, wie gesagt, ist es schlauer. Und ich habe jetzt damit angefangen und finde es auch total schön. Vor allem ist es auch nicht so schlimm, wenn es eine Entwicklung ist. So wie du hast gesagt, ja, damals hast du dir gedacht, ich brauche das nicht. Mittlerweile denkst du dir, ah, vielleicht doch. Und bei mir ist es genauso. Mittlerweile benutze ich verschiedene Plattformen, anfangs nicht. Aber die Entwicklung ist nicht schlimm. Wenn man es am Anfang noch nicht gemacht hat, ist ja auch überfordernd. Also ich glaube, wenn ich zurückdenke, ich sage immer, ich bereue, dass ich nicht parallel gepostet habe. Aber damals, als ich angefangen habe damit, wäre es definitiv überfordernd für mich gewesen. Und diese Social-Media-Tätigkeit, die wird ja immer, man kommt da ja so ein bisschen rein und es wird immer leichter für einen. Wo ich zum Beispiel damals eine Story gepostet habe und eine halbe Stunde gebraucht habe, das aufzunehmen, eine halbe Stunde, um das zu bearbeiten, da brauche ich jetzt 3 Minuten für. Weil so viele Punkte mit reinspielen. So, ich habe das so oft gemacht, ich weiß, wie ich mich ausdrücke, ich weiß, wie ich das bearbeite. Es ist einfach simpel für mich mittlerweile. Und was auch mega cool ist, ist, dass die Plattformen immer ähnlicher werden. Also zum Beispiel hattest du ja früher auf Instagram diese Reel-Funktion. Das heißt, wenn du dann für TikTok ein Video bearbeitet hast und sagen wir mal, also mittlerweile ist es auf TikTok so, dass du Videos bis zu 10 Minuten hochladen kannst. Auf Instagram kannst du nur Videos bis zu 3 Minuten hochladen. Solche Hindernisse gibt es immer wieder, gibt es immer noch, aber früher waren die viel größer. Und da ist es natürlich aufwendig, weil stell dir vor, du schneidest ein Video, das dauert 10 Minuten, dann musst du es nochmal umschneiden für Instagram und nochmal umschneiden für YouTube und Facebook, weil jede Plattform andere Bedingungen hat. Und das alles funktioniert jetzt besser. Und deswegen ist aktiv sein auf verschiedensten Plattformen immer leichter geworden. Wenn ich zum Beispiel was poste, 18 Uhr, steht bei mir im Kalender, dann teile ich es einfach auf einem Schwung auf allen Plattformen und dann ist es erledigt. Das dauert dann insgesamt vielleicht 10 Minuten und es ist auf allen Plattformen hochgeladen, weil die Plattformen sich ähnlicher sind. Und bei Instagram und Facebook brauche ich, wie gesagt, nur Instagram bedienen. Und auf Facebook wird alles geteilt, weil man das in den Einstellungen verknüpfen kann. Und dadurch habe ich weniger Arbeit oder generell CreatorInnen.
Ja. Hast du dann immer so Zeiten. Ich meine, wie gesagt, bei mir ist es so alle 3 Wochen, wo man sich ja mehr oder weniger darauf verlassen kann, dass wieder was Neues kommt. Ist das bei dir dann außer, dass du dir das vornimmst, so in regelmäßigen Abständen, oder ist das abhängig davon, ach, jetzt habe ich gerade eine gute Idee, dann schiebe ich noch was zwischen rein oder spare ich mir die dann auf und sage, nee, immer regelmäßig?
Sehr gute Frage. Also ich versuche immer regelmäßig zu sein, und wie regelmäßig, das hängt immer, das sind immer so Phasen bei mir. Also es gibt ja Leute, die machen das schon seit 10 Jahren. Ich würde mich eher so bezeichnen als Newcomer, was Social Media angeht. Und man muss den Algorithmus und die App immer so ein bisschen beobachten. Deswegen kann ich so antworten, dass ich Phasen hatte, da habe ich einmal die Woche ein Video gepostet oder alle 2 Wochen. Das war vor allem in der Anfangszeit, als ich mit TikTok angefangen habe. Dann gab es Phasen, da habe ich dann 2-mal die Woche gepostet. Es gab andere Phasen, da habe ich jeden Tag ein Video gepostet. Und nochmal andere Phasen, da habe ich jeden Tag 3 Videos gepostet.
Wird ja mal besser.
Ganz komisch. Es wird aber jetzt tatsächlich, es wird immer schlimmer und der Druck ist krass. Und was halt auch schlimm ist, ist, dass jeder Creator, jeder, der irgendwie versucht, auf Social Media irgendwas zu erreichen, versucht, den Algorithmus zu verstehen. Und ich habe für mich jetzt verstanden, dass man den Algorithmus nicht verstehen muss. Dafür habe ich aber auch gebraucht, weil du siehst dann zum Beispiel auf TikTok ganz viele Creator, die immer Videos starten mit: So gehen deine Videos viral, das musst du machen, damit der Algorithmus funktioniert und so. Und darauf fällt man halt rein, weil man hat oft Phasen, da klicken sich die Videos einfach nicht. Und dann ist man frustriert und denkt, das hat irgendwelche bestimmten Gründe, und denkt sich, ich muss immer zu der Uhrzeit posten, ich muss diese Hashtags verwenden, dies, das. Und ich glaube, dass es jedem Creator, also ich unterhalte mich ja auch mit ganz vielen CreatorInnen, so geht. Und ich habe für mich jetzt herausgefunden, dass man sich nicht auf den Algorithmus verlassen kann und dass es einfach phasenweise ist. Und im Moment poste ich ungefähr 3-mal die Woche und bin aber auf Instagram jeden Tag aktiv, wenn es geht, in Story-Content und so. Und ich glaube, das reicht eigentlich. Ich weiß aber ganz sicher, dass es wieder Phasen geben wird, wo ich dann bestimmt öfters poste oder weniger. Ich passe mich da irgendwie so ein bisschen dem an, wie funktioniert's und welche Art von Content mache ich. Weil zum Beispiel, als ich bei Energy dann fertig war im Januar, meine Ausbildung zu Ende war und ich mich dazu entschieden habe, mich selbstständig zu machen, habe ich bewusst extrem viel gepostet, damit Menschen auf mich aufmerksam werden. Also da habe ich für mich entschieden, okay, ich muss jetzt richtig Gas geben, weil jetzt möchte ich das in Vollzeit machen. Und da ich wusste, dass es kein Dauerzustand sein wird. Weil bei Social Media ist es ja extrem exponentiell. Je mehr Follower du hast, desto schneller wachsen sie und desto weniger aktiv musst du sein. Und das war mir schon bewusst, dass es in den Anfängen einfach schwieriger ist. Aber wenn du große Creator hast, die mittlerweile mehrere 100.000 Follower haben oder 1 Million, da wird der Druck ganz anders. Da geht es nicht mehr darum, täglich zu posten oder so, weil die Follower sind da. Da geht es dann um andere Sachen. Aber auf jeden Fall habe ich dann in den ersten 3 Monaten meiner Selbstständigkeit täglich ein Video gepostet und habe dann auch nach 3 Monaten schnell gemerkt, okay, ich kann das nicht mehr, das funktioniert gar nicht. Ich habe dann langsam reduziert und mache es jetzt mittlerweile davon abhängig, wie aufwendig meine Videos sind und wie gut sie klicken. Und im Moment habe ich zum Beispiel so ein Format, das funktioniert ganz gut, das gefällt den Leuten. Und die klicken sich regelmäßig, wie soll ich sagen, also die Videos werden regelmäßig viral. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Video habe, das 2 Millionen Aufrufe hat oder 6 Millionen, dann passiert viel auf meinem Kanal durch Interaktion. Weißt du, was ich meine?
Also, das wollte ich nämlich gerade fragen.
Sehen es noch mehr.
Genau, ja. Wie man interagiert dann ja auch, weil das ist ja der zweite oder wahrscheinlich würde ich fast behaupten, vielleicht liege ich falsch, aber der wichtigere Teil, oder? Quasi.
Voll, der allerwichtigste. Ja. Und deswegen, wenn man als Content Creator Videos macht, ist das Beste, was einem passieren kann, wenn man irgendwie irgendwas macht, was die Leute dazu bringt, dass sie es teilen, kommentieren und verschicken. So. Das weiß ich noch, den Tipp hat mir vor einem Jahr mal eine Person gegeben, aber ich habe nicht so ganz verstanden, also ich habe es natürlich verstanden, aber nicht gecheckt, wie ich das umsetzen soll. Beispiel, ich habe ganz oft Straßenumfragen gemacht und da waren Themen, die waren mit Leichtigkeit, manchmal lustig, manchmal spannend, also ganz unterschiedliche Sachen, immer im Bereich Unterhaltung. Und mittlerweile, wenn ich ein Video mache, denke ich mir nicht nur, ah, was interessiert mich, was ist witzig, sondern welches Thema würde in den Kommentaren was auslösen? Also was löst in dem Zuschauer aus, dass er wirklich was drunter tippt und nicht einfach nur liked, weil er es lustig findet? Mhm. Und ja, und dann kannst du dir noch natürlich überlegen, welche Zielgruppe und so weiter. Und ich glaube, damit man es vielleicht besser, bisschen besser versteht, nenne ich jetzt einfach mal Beispiele. Ich mache so ein Comedy-Format, da spiele ich, also das sind Sketches, da schauspiele ich so ein bisschen, spiele ich immer so typische deutsche Stereotypen. Und es gibt manche Videos, die mache ich dann eher gezielt auf die Deutschen. Das heißt, nur deutsche CreatorInnen verstehen das, auch wenn ich auf Englisch spreche. Und dann manchmal mache ich Videos, die international verstanden werden. Ein Beispiel, ich habe ein Video gemacht mit Deutsche und das Wetter. Und da habe ich dann so Aussagen gezeigt, wie zum Beispiel, wenn es regnet, dass Deutsche sagen, ach, ist doch nicht schlimm, wir sind ja nicht aus Zucker. Und habe das aber aufs Englische übersetzt. Oder, ich habe so Kopfschmerzen, dann sagen Deutsche immer, ja, das ist der Wetterumschwung. Oder, was war denn noch dabei? Ja, heute ist das Wetter so schlecht, es ist richtig kalt. Und dann sagt der Deutsche, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und das fühlen halt ganz viele Deutsche und kommentieren dann so, oh, das hat meine Mama immer gesagt, mein Papa jeden Tag, meine Oma. Und dadurch entsteht so viel Interaktion, weil es relatable ist und jeder irgendwie gleich eine Story im Kopf hat dazu. Und das funktioniert dann ganz gut. Hingegen, wenn ich jetzt ein Video mache, wo ich einfach von einer persönlichen Erfahrung erzähle und sage so, hey Leute, mir ist sowas Krasses passiert, heute war ich in der Stadt und dann ist mir, keine Ahnung, meine Tasche geklaut worden. Da muss ich dann darauf hoffen, dass ich so gut im Storytelling bin oder die Leute es so spannend finden, dass es deswegen viral geht. Bei dem Beispiel, das ich aber gerade davor genannt habe, ist das fast ein Selbstläufer. Und das ist dann der Trick. Und so gehen Videos viral. Jetzt habe ich noch ein besseres Beispiel. Auch in der Rubrik Germans, Stereotypen, da habe ich ein Video gemacht, auch ein Schauspiel, ein Sketch, wo jemand auf der Straße auf mich zukommt und sagt, excuse me, do you speak English? Dann sage ich als Deutsche, oh no, not really. Und dann sagt sie, ah, okay, ich wollte aber eigentlich den Weg wissen, ne? Alles auf Englisch. Und dann ratter ich als deutsche Person, die gerade gesagt hat, nee, ich spreche kein Englisch, halt den Weg total gut gesprochen runter. Und die Pointe dahinter ist, dass Deutsche immer sehr schüchtern sind, wenn es um Englisch sprechen geht, aber eigentlich Deutsche total gut Englisch sprechen können im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und da ist das Video auch so viral gegangen, weil die Menschen auf der ganzen Welt das nachvollziehen konnten. Dann haben Menschen aus Asien, aus Afrika, überall kommentiert, ja, als ich in Deutschland ein Auslandssemester gemacht habe, haben die das alle gesagt, aber die konnten besser Englisch als ich. Und lauter solche Sachen. Und so geht das dann total viral, weil es einfach für viele relatable ist. Und ich muss auch dazu sagen, dass man als Content Creator sich das klar überlegen kann. Aber es ist jetzt nicht so, kann man es wissen. Bei mir ist es auch so, dass ich es halt versuche, aber ich kann mir nie ausmalen, ob das mega viral geht. Ich denke mir halt so, ah, das ist witzig, ich glaube, das fühlt jeder. Und dann entwickle ich eine Idee, ein Skript, wie das Video aussehen könnte und dann schaue ich mal. Und manchmal ist es auch so, dass Videos, wo ich gedacht hätte, die gehen total viral, nicht gut klicken. Und dann denke ich, okay, habe ich falsch gedacht. Oder manchmal bin ich mir total unsicher mit einer Idee und denke mir, ach, ich poste es jetzt einfach mal. Und dann geht es total viral. Und ich denke mir so, krass, ich wollte es eigentlich gar nicht posten. Und jetzt habe ich total viele Follower dazu gewonnen.
Ja, ich muss gerade schmunzeln, weil das kenne ich schon von den Podcasts auch. Also ich höre ja auch andere Podcasts, sag jetzt mal. Und da sind total verschiedene dabei, wo man sagt, naja, die einen, wie du gesagt hast, also die setzen halt mehr auf das Storytelling, das sind so diese True Crimes, die höre ich jetzt aber nicht so häufig, aber da habe ich jetzt mal reingehört, um mich so ein bisschen schlau zu machen, wie das Prinzip funktioniert. Und dann gibt es solche wie Gemischtes Hack zum Beispiel, das ich regelmäßig höre und die machen das ähnlich, also die versuchen quasi durch so gegenseitiges Fragen eher eine Situation zu schaffen, die jeder kennt. Ja. Wo sich jeder sofort zu Hause fühlt und vor dem Radio oder vor dem, was weiß ich, oder am Handy oder wo auch immer sie es hören, im Auto, dann gleich anfangen mitzudenken und mitzudiskutieren. Also man würde am liebsten da jetzt mitsprechen können. Das ist mir jetzt im Podcast zwar nicht möglich, aber wie du sagst, auf der TikTok-Plattform natürlich schon. Und das macht es ja auch so beliebt, da muss man ja ehrlich sein. Ich meine, das, die Beteiligung ist ja das, worum es geht und die Spaß macht. Ja. Das bloße Anschauen könnte man im Fernsehen. Aber Fernsehen guckt keiner mehr. Also irgendwo muss der Wandel ja passiert sein. Und ich glaube auch, dass die Interaktion da einen ganz, ganz großen Unterschied macht. Und wer das Talent natürlich hat, zu entdecken, wo die Leute da quasi mit dabei sind, wo sie sich abgeholt fühlen. Ja.
Und ich muss sagen, das wäre auch... Ja.
Genau. Bitte? Nee, so ich wollte nur sagen, in der Schule nicht anders. Als Lehrer versuchst du ja quasi, die Leute irgendwo abzuholen, wo sie dann sagen, ja,
ganz
stimmt.
Genau.
Also.
Ja, und das ist halt schon nicht so leicht. Und ich finde, also vielleicht auch ein Tipp an SchülerInnen, wenn da welche zuhören, es ist alles, also es ist Platz für alles und es gibt immer verschiedene Herangehensweisen und alles ist in seiner Art eine Kunst. Also wie du es gerade angesprochen hast, wir haben jetzt praktisch von einmal die Methode, dass man eher versucht, mit Menschen mitzunehmen und eine Sache zu kreieren, die jeder mitfühlt, oder man hat ein total spannendes Storytelling. Beides ist eine Stilart in Social Media, die gut funktioniert und man muss für sich herausfinden, was funktioniert für mich gut. Und beides ist eine Kunst. Also ich folge zum Beispiel auch ganz vielen Leuten, die halt Storytelling machen und bin dann auch total fasziniert und du kannst es nicht einfach nachmachen oder so. Also es ist eine Sache, entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Und die schaffen es halt wirklich durch wenig aufwendigen Content, einfach nur, weil sie das Talent haben, Menschen mitzunehmen. Und das heißt auch nicht, dass sie irgendwie vom Radio kommen und deswegen genau wissen, wie man eine Story erzählt, so, sondern weil sie einfach so von ihrer Art eine Art haben, die Menschen fesseln. Auch wenn sie die ersten, keine Ahnung, 30 Sekunden in dem Video nicht mal wirklich auf den Punkt kommen, worum es geht oder so. Und das kann durch Mimik sein, das kann durch die Stimme sein. Die Leute gucken sich's einfach an. Und ich weiß noch, ich habe es auch mit Storytelling zeitweise versucht und ich kann das auch nicht schlecht, sage ich mal. Aber es ist trotzdem, habe ich für mich entdeckt, nicht meine Stärke, weil es für mich aufwendiger ist, als lustig zu sein oder Comedy zu machen. Das habe ich für mich entdeckt. Also beim Radio lernt man ja auch im Storytelling so in kurzer Zeit was Witziges erzählen, aber das ist halt eine Kunst und ich finde, als Content Creator oder wenn man vielleicht damit anfangen will, als nach der Schule oder Schülerin, ist es ein Riesenvorteil, wenn man gleich zu Beginn solche Sachen weiß, dass man sich erstmal überlegen muss, okay, wer bin ich, was passt zu mir, was kann ich machen, was für mich nicht so aufwendig ist, weil wenn du dich für einen Weg entscheidest, für ein Format, für eine Art, wie du in der Öffentlichkeit auftrittst, die nicht du selbst bist, dann wird es sehr auf Dauer dich kaputt machen und sehr schnell anstrengend. Wenn man aber gleich irgendwas macht, was einem einfach liegt, dann wird das halt easy. Und da muss man sich ausprobieren. Und ich habe mich halt total ausprobiert in verschiedenste Richtungen und habe immer mal wieder, also es heißt noch lange nicht, dass ich am Ziel bin, immer mal wieder bei gewissen Sachen, die ich gemacht habe, mir so gedacht, irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie müsste das doch mit mehr Leichtigkeit sein. Irgendwie ist das für mich total anstrengend, das gerade zu machen und so. Und im Moment habe ich was für mich gefunden, wo dann andere mir schreiben, krass, dass du dich das so traust, einfach in der Öffentlichkeit, wenn dir doch Menschen zuschauen und so. Ja, für andere wäre das vielleicht Anxiety oder halt eine Herausforderung. Für mich ist es nicht mal ansatzweise so. Für mich ist es total einfach, unkompliziert und entspannt und macht Spaß.
Also authentisch. Das ist ja das, wo man quasi immer den meisten Gewinn hat, wenn man quasi authentisch bleibt. Das ist bei uns auch, wenn sich der Lehrer verstellt. Das merken die Schüler sofort. Also wenn man nicht man selbst ist und man probiert die ganze Zeit irgendwer zu sein, der man nicht ist, das kommt nicht nur nicht an, sondern das wird dann auch nicht ernst genommen. Und
ganz genau, ja.
Da sind durchaus Parallelen da. Also ich sage ja auch immer, also wir Lehrer sind schon auch, ich sage den Schülern, wir sind ja auch Content Creator, also bitte.
Aber trotzdem,
also Moment. Ja, also
ja, klar. Schon. Ja. Also ich denke mir auch immer, dass der Job als Lehrer, wenn man so zurückblickt, auch in die Schulzeit, so vielseitig ist und so viele Herausforderungen auch hat. Also es ist, ich habe da auch vor kurzem erst so drüber nachgedacht, irgendwie ist es, wie du es gerade gesagt hast, es ist halt analoger sozusagen, weil du direkt live vor den Schülern sprichst, aber du musst ja auch über deine ganze Schulkarriere, Lehrerkarriere kreativ bleiben, also wenn du ein guter Lehrer bist und immer versuchen, was Neues zu machen, es so zu vermitteln, dass die SchülerInnen es interessant finden und so. Und das ist ja auch dauerhaft Druck. Also das hört ja auch nicht auf mit Feierabend oder so oder mit der Woche, weil in der nächsten Woche geht es ja wieder los und im nächsten Schuljahr ja auch. Und gerade für, schätze ich mal, also du kannst ja dann mal sagen, wie es für dich ist, aber so sehe ich die Parallelen als Lehrer oder Lehrerin und Content Creator, ist es ja sowohl für die ZuschauerInnen als für einen selbst wichtig und von Vorteil, immer kreativ zu bleiben, damit es für einen selbst und die ZuhörerInnen nicht langweilig wird.
Ja, also der Unterschied, den ich sehe, ist einfach der noch, dass man sagt, man hat ein Fach studiert, in dem man sehr, also sag mal, ausdifferenziertes ja, okay. Wissen hat und weiß eigentlich oder glaubt zu wissen, was wichtig im Inhalt ist. Und ist dann natürlich in der Kreativität sehr eingeschränkt, weil man ja quasi einen Plan hat, also einen Lehrplan, den man ja erfüllen muss. Ja. Und bei euch ist es ja genau umgekehrt. Ihr habt ja die völlige Freiheit im Inhalt, aber müsst jetzt schauen, ja, was kommt gut an? Oder also das ist der kreative Teil, der überwiegt natürlich extrem. Ja, wir sind schon eingeschränkt. Ja, also ich kann ja nicht alles machen. Also dadurch, dass ich Chemie zum Beispiel und Biologie, da bist du schon eingeschränkt, was so die Möglichkeiten angeht. Ja.
Aber das schon. Ich meine jetzt vor allem in der Vortragsweise sozusagen.
Ja, klar.
Und vor allem, weil es ja sich für dich als Lehrer inhaltlich ja auch wiederholt von Jahr zu Jahr.
Ja, klar.
Ja.
Ja, du hast eben erwähnt, dass wenn dann so jenseits der 1 Million und so von Followern, dass man dann auf andere Bereiche schaut. Also ich habe mal so, gut, ich, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht so verfolgt, das war Zufall von den Elevator Boys. Also die haben halt, da hat einer, ich glaube Tim,
gutes
war
Beispiel.
Der da berichtet hat, da saßen so 5 Millionäre zusammen und die haben halt erzählt, wie sie zu ihren Millionen gekommen sind. Und da war eben einer von denen auch dabei. Sich selbst als Marke. Und da ist mir das erste Mal quasi so bewusst geworden, was das bedeutet und was man eigentlich vielleicht tatsächlich als Ziel dann eines Content-Creation-Prozess hat. Also ich habe da auch mit Schülern geredet, die da sehr fit schon waren und die auch schon sehr viel Geld damit verdient haben, dass das schon, was heißt das eigentliche Ziel? Aber das ist schon der Jackpot dann, also wenn ich es quasi schaffe, mich selbst so ins Rampenlicht zu bringen, dass dann Firmen auf mich zukommen und sagen, wir hätten dich gerne als Werbeträger oder als Vertragspartner, so wie das ja früher war mit Franz Beckenbauer oder mit Boris Becker, also extrem bekannten Stars aus Sport, aus Film und Fernsehen, wo wir ja in der Werbung drauf angesprochen sind, also da sind wir noch auf diese bekannten Leute, sind wir ja noch draufgegangen, das ist ja heute nicht mehr so. Also die heutige Jugend würde sich überhaupt nicht drum scheren, wenn da sonst wer ein super Promi-Auftritt. Die wollen ja den aus der Normalität jemanden haben, also quasi aus dem Bereich auch der Content Creator.
Also, genau.
Ist das quasi so der heilige Gral oder kann ich auch sagen, für mich, nö, also das ist jetzt was, wo ich jetzt gar nicht so drauf hinstrebe, sondern mir reicht quasi für mich selbst meine Show, mein Entertaining zu machen, oder ist es schon immer so, dass man darauf quasi so ein bisschen drauf schaut?
Also wenn dein Ziel ist, so klassisch als Content Creator groß zu werden und so unabhängig, dass du verschiedene Brand Deals dir aussuchen kannst, dass du auf gewisse Events eingeladen wirst und pro Beitrag richtig viel verdienst, dann ist es eigentlich so wichtig, darauf hinzuarbeiten, dass man eine Personality wird. Mir wurde das im Radio schon, aber auch als ich dann mit der Selbstständigkeit angefangen habe und mich von Unternehmensberatern beraten lassen habe und so, immer wieder eingeprügelt und immer wieder gesagt, du musst eine Personality werden, eine Brand. Es bringt dir nichts, wenn du ein Content Creator bist mit viel Reichweite, aber die Menschen folgen dir nur wegen deines Produkts und nicht wegen dir. Das heißt nicht, dass das nicht auch eine coole Sache ist, aber wenn halt dein Ziel ist, wie gesagt, so wie die Elevator Boys, nenne ich jetzt einfach mal als Beispiel, zu werden, dann muss es einfach so sein. Also ich finde, das macht eigentlich auch total Sinn, weil wenn man überlegt, was es im Social-Media-Bereich schon alles gibt, der ist ja total übersättigt, denkt man, der Markt. Es gibt ja schon alles. Es ist ja selten neu. Also manchmal sehe ich Videos und denke mir, in der Art habe ich das eigentlich vor 3 Jahren schon gesehen. Das ist ja ähnlich wie beim Radio. Also damals, weiß ich auch noch, als wir immer in der Redaktion saßen, jeden Tag überlegen wir, was können wir wieder machen. Nach 2, 3 Jahren habe ich gemerkt, okay, die Dinge wiederholen sich saisonell bedingt, zur Weihnachtszeit, zu generell verschiedenen Ereignissen wiederholen sich die Dinge, man wandelt sie halt ein bisschen um. Es ist nie alles neu. Und wie schafft man es dann trotzdem bekannt zu sein oder erfolgreich zu sein, indem man einfach eine Personality ist, eine Brand, die die Leute mögen? Ich war erst vor ein paar Tagen auf einem Creator Camp, wo junge Leute waren, Mikroinfluencer hat man es genannt, also das heißt Menschen mit 1000 bis zu 10.000 Followern, die gesagt haben, hey, ich könnte mir das vorstellen, das professionell zu machen. Das war von der BLM organisiert und ich war unter anderem mit anderen da, um Tipps zu geben und von unseren Erfahrungen zu erzählen. Und da waren ganz viele Leute, die mit mir gesprochen haben und hatten Ideen und haben dann gesagt, ja, aber ich poste irgendwie noch nicht, weil das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das jemanden juckt und das ist ja bestimmt langweilig und das gibt's ja schon so oft und so. Und ich habe dann immer geantwortet, ich so, ja, es gibt's schon, aber es gibt's noch nicht mit dir. Es ist Platz für jeden. Der Unterschied oder das, was dich von den anderen unterscheidet, bist du. Und deswegen ist es so wichtig, und wenn ich das früher gewusst hätte, wenn das mir jemand gesagt hätte, ich wäre glücklich drüber gewesen, dass man niemals denken darf, wen juckt's denn? Wen juckt's denn? Wer bin ich? So, hey, du bist wichtig, jeder ist wichtig und es wird Menschen geben, die sich genau für dich entscheiden und nicht für die andere Person. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache Kochvideos, oh, es gibt doch schon Millionen Menschen, die Kochvideos machen. Ja, aber nicht mit dir. Es wird Menschen geben, die sich lieber deine Kochvideos anschauen als die von anderen. Und umso mehr man es schafft. Ja, ich habe denen auf jeden Fall geraten, dass sie sich selbst eher verkaufen, natürlich authentisch bleiben, aber dass es wichtig ist, dass sie Content machen, der auf sie, auf die Personality basiert. Das heißt, ich folge dir nicht wegen den Kochvideos, sondern ich folge dir, weil du die Kochvideos machst. Zum Beispiel, weil du sehr witzig bist, während du das machst, weil die Art, wie du sprichst oder wie du schnippelst, irgendwie besonders ist, aber vor allem, weil ich halt dich mag. Und das ist wichtig in Bezug auf Brand Deals, weil ich habe den Fehler gemacht, also in Anführungszeichen Fehler, dass ich Straßenfragen gemacht habe. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, weil ich lieber was von anderen Menschen erfahren habe. Und gleichzeitig, ich stand zwar in der Öffentlichkeit, aber hatte auch irgendwie meine Privatsphäre, weil ich nicht so viel von mir preisgeben musste. Und das hat mir zwar gefallen, aber ich habe dann Anfragen natürlich nur für Straßenumfragen bekommen und meine Formate sind aufwendiger. Und das heißt, andere CreatorInnen, und da habe ich schnell das beneidet, die kriegen zum Beispiel eine Anfrage von, was weiß ich, sagen wir jetzt einfach mal Adidas und sind zu Hause und ziehen den Schuh an, machen vielleicht noch irgendwas Kreatives und das ist der Deal für die, wohingegen ich auf die Straße gehen muss, erstmal fremde Menschen finden muss, die bereit dazu sind, mit mir Videos zu machen, die gleichzeitig unterhaltsam sind. Das Wetter muss mitmachen, mein Videograf muss mit, die Kameraperson muss ich auch bezahlen. Lauter so Sachen, also ein Riesenaufwand. Weil ich mich in der Öffentlichkeit halt nur mit einer Sache gezeigt habe, wo es nicht um mich ging. Und das war halt dann für mich persönlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss ein bisschen was an meiner Marke ändern, damit ich auch, damit auch Brands auf mich aufmerksam werden, die, mit denen ich zusammenarbeiten will und damit meine Arbeit nicht auf Dauer zu anstrengend wird. Also das war mein Beweggrund, was eigentlich schade ist, weil ich das total gern gemacht habe mit den Street-Interviews. Aber ja, das ist halt ein Riesentipp für mich, dass CreatorInnen sich von vornherein überlegen müssen, bist du bereit für einen gewissen Aufwand oder nicht? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und du willst es bequemer haben, dann mach irgendwas, wo es einfach nur um dich geht.
Ja, klar, ich meine, wenn es eine persönliche Marke ist, dann ist es natürlich immer an die Person geknüpft und an dem, ja, was er letztendlich damit macht. Das kann ich schon nachvollziehen, klar. Ich
meine,
das ist ja bei Hollywood-Rollen ja auch so, wenn ein Schauspieler auf bestimmte, ich sag mal, Bösewichtsrollen festgelegt ist, dann hat er auch ein Problem, weitere Rollen
ganz
zu finden.
Genau.
Oder so könnte man es vielleicht vergleichen. Ne?
Voll. Einen letzten Punkt habe ich noch dazu, fällt mir gerade auf. Gleichzeitig ist das ein Riesenvorteil, also auch in Bezug auf Elevator Boys, gutes Beispiel. Wenn du es nämlich schaffst, dass die Leute dich mögen wegen dir, dann hast du nämlich auch langfristig gesehen die Freiheiten, dich auszuprobieren, ohne dass die Menschen dir entfolgen. Also die Follower bleiben treu. Und es ist halt schon wahrscheinlich, also dass man als Creator verschiedene Sachen ausprobieren will, weil man irgendwann einfach keine Lust mehr hat auf die Sachen. Und das Coolste überhaupt ist zu wissen, okay, ich kann jetzt auch auf einmal Musik machen, die Leute hören sich's an. Oder ich mache jetzt eine Fashion-Brand oder ich fange jetzt eine Abendsendung an und die Leute gucken sich's wegen dir an. Wenn du aber in einem Format stecken bleibst, was wie gesagt, das geht eh nicht so um dich und du hörst auf einmal damit auf, weil du wirklich die Nase voll hast, das kann ja sein, das war bei mir zum Beispiel auch so, dann kannst du machen, was du willst. Die Follower denken sich bei dem ersten Video, das anders ist, so, hey, was machst denn du da jetzt? Ich habe dir doch gefolgt wegen Kochvideos und jetzt auf einmal singst du oder so. Mhm. Nee, will ich nicht. Und dann war's das, ja.
Ja, ich habe das nur so auch am Rand mitbekommen über, ja, es war bei Böhmermann jetzt, aber okay, das ist natürlich immer sehr, wie er halt so ist, bei Bibi, da macht dann Werbung für irgendwelche, was war das, so Spiele-Apps, die eigentlich für Glücksspiel bei Kindern sehr verrufen sind. Also wo man halt, ich habe den Zwiespalt schon verstanden. Ich meine, einerseits bin ich natürlich darauf angewiesen. Ich kann ja auch nicht als Werbeagentur sagen, ach, jetzt kommt die Zigarettenfirma Blabla daher, das lehnen wir jetzt ab, weil da sind wir einfach moralisch dagegen, das zu übernehmen. Aber das kann ich auch nur ein- oder zweimal machen und dann brauche ich nie wieder mich irgendwo als Werbeagentur an große Firmen wagen. Also wo ist da quasi auch die Grenze, zu sagen, nee, also dafür nicht. Wie oft kann ich das machen? Also das fragt man sich, glaube ich, dann schon, wenn der Fall mal eintreten sollte.
Großer Zwiespalt.
Schon, oder?
Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ganz oft Unsicherheiten habe oder auch was bereut habe, wenn ich Werbung gemacht habe. Und ich finde aber trotzdem, dass es eher was Persönliches ist und man als Creator für sich selbst entscheiden muss, was sind meine moralischen Werte. Ich versuche für mich persönlich immer zu schauen, wenn ich eine Werbung mache, dann muss ich selbst sie vertreten. Also ich mache nicht Werbung, wenn ich das Produkt nicht gut finde. Und es muss für mich einfach moralisch vertretbar sein. Ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel habe. Ja, zum Beispiel, genau. Kennst du Mark Eggers zufällig?
Ui, hoffentlich muss man den
nicht. Das ist so ein... Muss man nicht, nee, das ist so eine YouTube-Bubble eher, aber er ist schon ziemlich, also sehr bekannt auf YouTube und er hat auch Interviews gemacht, vor allem so auf Mallorca und hat dann so am Ballermann so die Leute, die betrunken sind und so ein bisschen geflirtet mit den Frauen und so und interviewt. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr bekannt und etabliert und er hat eine Marke rausgebracht, irgendwie so einen kleinen Shot oder Drink. Wenn du den trinkst, bevor du saufen gehst oder Party machst, dann geht es dir am nächsten Tag nicht so schlecht. Hast du nicht so einen krassen Kater oder so. Und da hat seine Agentur damals mehrere InfluencerInnen angeschrieben, auch mich, und gefragt, ob wir dazu ein lustiges Video machen können oder irgendwie sowas. Und für mich, ich weiß noch, da war ich halt, das war noch ziemlich am Anfang, als ich Social Media gemacht habe, war so mein erster Gedanke, ey, cool, Mark Eggers, voll cool, ne? Den kennt man, sein Content ist cool. Und als ich dann gelesen habe, worum es ging, war ich so, Also ich bin ehrlich, ich bin nicht so, ich weiß, dass Jugendliche oder junge Menschen saufen gehen und ich habe damit kein Problem. So mal, wenn man feiern geht oder so, was zu trinken, vorglühen oder so, whatever. Aber erstens mal bin ich nicht so eine Säuferin und so eine Partygängerin. Und zweitens einmal, wie alt sind die Leute, die mir folgen? So meine Zielgruppe damals waren eher Jugendliche. Und dann dachte ich mir so, dann kann ich ja nicht jetzt ein Video machen übers Saufen. Weil dann animiere ich ja zum Saufen.
So gesehen,
das sind halt so, genau, und das geht eigentlich gar nicht. Ich habe es natürlich auch nicht gemacht, aber das sind so Sachen, also das ist halt jetzt mein moralischer Wert. Andere haben es halt dann gemacht oder so, ne?
Ja, muss man auch akzeptieren, weil es ist ein Job.
Ja.
Also ich höre es auch immer wieder.
Es ist ein Job, genau.
Wir haben es auch bei Hack hatten sie es auch mal erwähnt, weil, ja, ich habe hier ja auch noch auf meiner Liste eben die Hater und den Shitstorm so ungefähr. Ja, schon, aber die Leute müssen halt auch verstehen, dass das Arbeit ist und dass ich Geld verdienen muss und dass ich mir nicht alles aussuchen kann, was ich quasi hier mache, genau. Sondern es richtet sich natürlich schon auch an finanziellen Möglichkeiten aus. Weil wenn ich die nicht mehr habe, kann ich es gar nicht mehr machen. Also ja,
ganz genau.
Das ist wirklich
weil die Welt ist halt kapitalistisch. Also egal, als ob du Konsumer bist oder jemand, der Werbung macht. Und ich finde es halt wichtig, wenn man sowas macht, dass es zumindest überwiegend moralisch vertretbar ist. Ich bekomme das nämlich auch mit. Es gibt ja ganz viele Creator, die eher so Aktivismus machen, was ich mega cool finde. Und folge auch verschiedenen CreatorInnen, die sich gegen Sexismus aussprechen oder Feministen sind oder Umweltschutz und so weiter. Ganz viele wichtige Themen. Und die machen in der Regel wenig Werbung. Ist ja klar, weil das einfach sonst unauthentisch wäre. Aber es kommt auch vor, dass sie hier und da mit einer Brand zusammenarbeiten, zum Beispiel einem Konzern, wo wir wissen, bei Konzernen ist ja meistens immer mal was ein Skandal gewesen oder so. Ist fast immer der Fall. Und da kommt dann ganz schnell ein Shitstorm mit, du sprichst dich für Menschenrechte oder du bist für Menschenrechte, aber unterstützt eine Brand, die 1950 Kinderarbeit gemacht hat oder dies, das, ne? Ja. Das passiert oft. Oder auch jetzt mit dem Israel-Konflikt oder so. Brands, die pro-Palästina sind oder pro-Israel, so. Ja. Ganz, ganz krass. Also da hatten ganz viele Creator Angst und Unsicherheiten, weil da ganz viel Shitstorm kam. Und ganz viel Hate einfach und boykottiert wurde. Und und da, solche Situationen sind ganz schwierige Phasen, aber ich finde es halt wichtig. Zum Beispiel ich als Creator kenne die andere Seite und war da nicht böse auf CreatorInnen, die dann halt mal für L'Oréal Paris eine Werbung gemacht haben, obwohl die irgendwie in der Vergangenheit nicht so gute Sachen gemacht haben oder teilweise auch heute nicht. Aber ich wusste ganz genau, das ist ein Konzern, die hat wahrscheinlich einen riesen Geldbetrag bekommen und kann davon ein paar Monate leben. Und wenn ich aber jetzt bei ihr sehen würde, dass sie das 3-4 Mal hintereinander macht oder bei 12 Werbungen pro Jahr 11 Brands hat, die schlecht sind und eine gute, dann finde ich es schrecklich. So. Also es muss so ein Ausgleich sein irgendwie, weil wie gesagt, wir sind Kapitalismus und so weiter, wir sind alle nicht unschuldig, allein schon durch Konsum. Da kann man, finde ich, schon mal die Augen zudrücken und niemand ist perfekt. Aber ich persönlich versuche da eben darauf zu achten. Ich mache auch immer meine Recherche, wenn Brands mich anschreiben. Bei mir ist es immer sehr wichtig, ich schaue dann immer drauf, auch bei kleineren Brands vor allem, was machen sie für den Umweltschutz? Und wenn ich manchmal gewisse Fragen schon stelle bei Anfragen, kriege ich nicht mal meine Antwort zurück und dann weiß ich schon Bescheid, okay. Das juckt die nicht so. Aber das sind halt meine persönlichen Werte, ja. Aber ich muss zugeben, ich habe auch schon mal für Brands gearbeitet, wo meine Recherche nicht gut genug war, wo ich dann im Nachgang es richtig bereut habe und dachte mir so, oh scheiße, hätte ich eigentlich nicht machen sollen.
Ja, glaube ich. Das nagt natürlich dann, aber wie gesagt, also ich verstehe das auch, wenn man Leute so ein bisschen, ja, wie jetzt in dem Fall Bibi angeht, man sagt, die ist jetzt so groß, die Marke ist auch so groß, da habe ich in gewissem Rahmen die Möglichkeit, Sachen auszuwählen. Und wenn ich mich dann dafür entscheide, das kann ich nicht so ganz ausblenden. Ja, also
genau, du brauchst das Geld nicht. Du hättest den Deal jetzt nicht nötig gehabt. So. Das finde ich auch,
In die Richtung geht es dann nämlich auch, genau.
Ja, aber ich glaube halt auch, dass mit viel
Alles gut.
Ich glaube halt, dass mit Riesenerfolg dann auch manchmal die Gefahr ist, also manche schwenken halt dazu, einfach moralisch weniger Werte zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, dass das sehr schnell kommt, gerade so im Influencer-Bereich oder Content-Creator-Bereich. Du wirst halt manchmal sehr, sehr schnell auf einmal relevant und kriegst so viel Geld, dass man dann immer mehr so den Bezug zur Realität verliert. Also ich finde, bestes Beispiel für mich ist Shireen David. Kennst du sie? Mhm. Die Rapperin, genau. Ja. Die macht schon ganz lang YouTube und es gibt halt total viele Ausschnitte von ihr in Interviews, wo sie gesagt hat, hey, ich möchte jetzt kein Echtleder mehr tragen, kein Echtpelz, ich bin vegan. Ich habe sogar jetzt meinen, keine Ahnung, Benz verkauft, weil der zu viel verbraucht und so. Ich will umweltfreundlicher sein. Und jetzt, 2023, 2024, rappt sie in ihren Songs über ihren Benz, hat sich einen neuen gekauft, G-Klasse, zwei Stück, macht für McDonald's Werbung, trägt einen fetten Pelz, um noch mehr zu provozieren. Mhm. Und das ist so das beste Beispiel. Und das werfen ihr ehemalige Fans bis heute vor, weil sie sagen, was hat der Fame mit dir gemacht? Ja. Weil der Bezug zur Realität immer weniger wird.
Naja, wobei das jetzt auch wieder so eine, ja, ich sag mal, so eine Änderung in der Marke ist. Ich meine, sie steht ja jetzt für den Rap und Rap oder Hip-Hop oder wie auch immer, ja, Rap eigentlich, wo man sagt, naja, die sind halt absichtlich provokant. Ich meine, das ist ja beim Gangster-Rap auch so. Naja, ist das alles wirklich so, frage ich mich da oft. Also ist das wirklich, also allein das die Namen Haftbefehl und wie sie alle heißen, man denke,
natürlich.
Ja gut, das ist halt auch nur Show oft und ja, man blickt
ja,
nicht so
es
ganz
ist eine
dahinter,
Show.
Was ist das
eigentlich
jetzt,
ist ja? Es eine Show, da hast du recht, aber bei Shireen David jetzt, ich meine, ja, es passt zum Image, zum Rapperin sein, aber deswegen ist es ja nicht moralisch gleich vertretbar.
Absolut nicht.
Und zweitens, der Benz steht halt da, so, oder die zwei Fahrzeuge und der Pelz ist halt gekauft, also für Tierschützer. Einfach schlimm. Und dass du halt einen Brand-Deal hast, der über Monate eine Kampagne mit McDonald's, spricht halt alles für sich so.
Das ist schon nochmal eine andere Nummer, ja.
Genau, aber wir wissen, wir können uns ja gar nicht ausmalen, wie viel Geld da fließt. Und ich kann mir das halt richtig gut vorstellen, dass du als Creator oder als Artist, wenn du mit deinem Management da sitzt und bist so, naja, eigentlich wollte ich ja jetzt vegan sein, an dies, das, sondern so, ja, du kriegst aber 200.000, ne? Den Shitstorm kannst du, glaube ich, überlegen. In einem Jahr vergessen sie das. Entschuldigst du dich in einem Jahr, aber es sind halt 200.000 Euro.
So schaut's aus.
Ja, und dann macht man das halt mal schnell, ne? Ja. Also so kann ich es mir vorstellen, ja.
Ja, klar. Ich meine, man muss realistisch bleiben. Klar.
Ja,
ja, apropos
Wahrscheinlich
Shitstorm.
Ist es sogar zu wenig.
Ja, ja, eben. Genau. Ja, doch zum Schluss noch, dass man, ja, das eher unangenehme Thema, wo ja viele Lehrerinnen und Lehrer oder auch die Eltern immer sagen, boah, mach das nicht, geh nicht ins Internet, veröffentliche da nichts von dir, weil die Leute reagieren auf dich und das kann psychisch echt heftig werden, wenn es halt eben negativ, bei allem tollen Positiven, was einen ja auch psychisch aufbaut, ist ja oft auch das Negative mit dabei. Also wie gehst du damit um oder was empfehlst du, falls es wirklich mal eintreten sollte, wie geht man damit am besten um? Kann man damit überhaupt umgehen oder muss man es aussitzen? Also ich stelle mir das echt sehr schwer vor.
Ja, Shitstorm, Hate im Netz, ganz, ganz schlimmes Thema, finde ich, ganz schlimm. Mhm. Also jeder ist davon betroffen, egal ob groß oder nicht. Und umgehen damit ist schwierig, aber ich finde schon, dass es ein paar Sachen gibt, die man machen kann. Ich hatte da erst einen Vortrag vor 2 Tagen mir angehört dazu. Also erstens mal, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, kriegst du Hate so oder so. Jeder hat da sein Thema, also vor allem Frauen sind extrem betroffen. Bei mir ist der Hate eher Rassismus. Als andere Sachen, aber auch Bodyshaming und so. Und dadurch, dass ich das auch aus meinem Alltag kenne, bevor es Internet gab, ist es für mich nichts Neues und auch nicht erschreckend. Aber trotzdem habe ich immer Phasen. Also manchmal nervt es mehr als an anderen Tagen. Was ich empfehlen kann, ist, ich finde aber trotzdem nicht, dass man deswegen nicht Social Media machen sollte. Auch wenn man da vielleicht etwas empfindlicher ist, denn es gibt Sachen, die man tun kann, empfindlich ist das falsche Wort, das will ich nicht damit sagen, weil man ist ja nicht schwach, wenn das einen trifft, so. Das will ich gar nicht damit sagen, aber zum Beispiel für mich persönlich, ich kann gut damit umgehen, weil ich, wie gesagt, das mehr oder weniger kenne und es nicht so persönlich nehme und einfach so erzogen wurde von meiner Mutter schon, dass ich mir einfach nichts gefallen lasse. So, ich habe das auf dem Arbeitsplatz schon gehabt und musste face-to-face schon mit Menschen konfrontieren. Deswegen ist das im Internet überhaupt kein Problem für mich, weil ich weiß, die Menschen sind anonym, die trauen sich noch mehr zu sagen und ich nehme das dann nicht so persönlich, meistens nicht zumindest. Was man aber machen kann, wenn man Furcht davor hat, es gibt mittlerweile zum Glück ganz viele Funktionen, um Hate-Kommentaren keinen Platz zu geben. Das heißt, du kannst als Creator alles löschen. Mhm. Du kannst sofort Menschen blockieren, wenn du merkst, die beleidigen dich in den Kommentaren, blockiert, da machen die es nicht nochmal, dann können die deine Sachen nicht mal anschauen. Oder es gibt ja auch oft so Übeltäter, die Wiederholungstäter, die das wieder machen. Es gibt aber auch Filter, die man in gewissen Apps machen kann, wo man dann gewisse Stichwörter schon eingeben kann, dass dann die App gleich weiß, okay, solche Sachen werden automatisch gelöscht. Und ja, es gibt auch Plattformen, wo man sich an die Plattform wenden kann, wenn die Beleidigungen extrem sind, und die kümmern sich dann um Anzeige und so weiter. Das gibt es auch. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die Antwort vielleicht nur halb gut ist, weil ich auch unzufrieden bin und fast jeder Creator unzufrieden ist mit den Plattformen, wie die mit Hate umgehen. Und wir haben vor 2 Tagen, wie gesagt, darüber gesprochen, vermuten, dass die Plattformen mit Absicht nicht so viel dagegen machen, weil es ja auch die Apps pusht. Also Hate und Diskussion macht Videos noch größer, macht die Plattform größer. So ist es noch mehr Interaktivität, und das ist eigentlich genau das, was ein Algorithmus will. So. Aber es geht vielleicht ein bisschen voran, würde ich sagen. Also ich bin zum Beispiel im Moment bei einem Pilotprojekt dabei, wurde ich ausgewählt und bin...
Der Bildschirm wieder aus.
Hört man mich?
Ja, jetzt.
Ah, jetzt, okay. Ja, das war aber aus Dummheit. Ich wollte den Namen googeln. Also, okay. Ich bin bei so einem Pilotprojekt dabei. Die haben Zugriff auf mein Instagram und beobachten meine Kommentare und filtern die dann nach Hate. Und die machen das ganz, also so ein AI-Tool, und die machen das ganz, ganz genau. Und ich kann dann immer in dieses Tool reingehen und schauen, ah, okay, was hat die App für mich heute gefiltert? Ah, und dann filtern die das in deutlich Hass, in vermutlich Hass und noch eine andere Kategorie oder so. Mhm. Und ich kann dann die Kommentare durchgehen und dann nochmal manuell selbst entscheiden, ob das Tool das richtig für mich gefiltert hat. Und dann kann ich mit einem Klick schreiben, nee, kann man wieder herstellen, den Kommentar, ist nicht schlimm, löschen oder gleich zur Anzeige.
Krass.
Und das ist halt mega, weil das ist das, was mir gefehlt hat, so die letzten Jahre. Und ich muss sagen, das ist, wie gesagt, ein Pilotprojekt und eine Studie auch, und wenn das dann öffentlich wird für alle, dann wird das auch was kosten für CreatorInnen, aber das ist schon mal ein Trost sozusagen. Aber Fakt ist, im Moment ist es noch nicht so gut, und meine größte Empfehlung ist wirklich einfach löschen. Ja, nicht reproduzieren lassen, und wenn man psychisch damit auch Schwierigkeiten hat und es einen selbst belastet, dann kann man sich Hilfe holen, zum Beispiel beim Hate Aid. So eine Online-Plattform, und die haben dann verschiedene Möglichkeiten, dir zu helfen, ob durch Gespräche, persönlich und Unterstützung und so weiter, ja, aber an sich im Internet ist der Hass fast noch krasser als im Real Life, weil die Menschen einfach keine Hemmungen haben.
Naja, gehört auf Instagram mal irgendwie auch so Kommentare nicht direkt sperren, sondern der kommentiert, merkt gar nicht, dass er gesperrt wurde und dass sein Kommentar quasi überhaupt nicht sichtbar ist für alle, und weil dann hast du auch nicht, das fand ich ganz spannend, weil klar, wenn ich jemanden sperre, versucht er dann auch aus der Reaktion wieder irgendwas Gegenläufiges zu bringen, und wenn der gar nicht merkt, dass er gesperrt wurde, schreibt er einfach weiter, aber kriegt gar nicht mit, dass ihm keiner zuhört. Das war eine super Idee.
Das ist gut, ja.
Also sie reagieren auf jeden Fall darauf. Ja, ich würde als letzte Frage noch wirklich eine Sache interessieren. Jetzt gibt es in Australien doch diese Bestrebungen, die Social-Media-Plattformen ab 16 zu machen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast und ich hoffe, dass ich mit Australien da jetzt richtig liege, aber zumindest...
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber...
Irgendein Land, und ich behaupte jetzt mal, oh Gott, hoffentlich erzähle ich da keinen Quatsch, das muss ich mich noch berichtigen, aber es geht ja mehr um die Altersgrenze an sich, es geht ja gar nicht so um das Land, das das jetzt beschließen will für sich. Löst es irgendwas? Ist das jetzt was, wo ich sage, ja, okay, das wär's? Ich bin hin und her gerissen, ehrlich gesagt, also weiß nicht, wie ist da deine Meinung?
Boah, gute Frage.
Also, wenn man jetzt überlegt, wirklich, man dürfte erst ab 16 rein, könnte man jetzt sagen, würde das überhaupt irgendwas ändern? Was müsste überhaupt passieren, damit sich dann auch wirklich was ändert? Weil wir haben ja Altersgrenzen. So ist ja nicht.
Ja, also ich bin ehrlich, mein erster Instinkt, als ich das gehört habe, war so, oh ja, wäre gut. Weil ich eben das Gefühl habe, dass einfach viel zu junge Leute auf Plattformen unterwegs sind und dass das mittlerweile immer mehr Schaden für die hat. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch gleich sagen, dass es ja schon, wie du sagst, Altersbegrenzungen gibt und es total schwierig ist zu kontrollieren, ob Accounts von 18-Jährigen geführt werden oder 12-Jährigen, weil man ja einfach nur mit einem Klick das bestätigen muss und dann die App hat. Zusätzlich kommt noch dazu, finde ich, dass aber Social-Media-Plattformen auch so, so wichtig für die junge Generation ist mittlerweile in Bezug auf Informationen sich einholen. Also wie viele schauen noch TV oder hören Radio und ganz, ganz viele sagen, Nachrichten schaue ich mir auf dem Instagram-Kanal von der Tagesschau an oder so. Also Informationsbeschaffung ist ja für Jugendliche mit dem Handy und mit Social Media. Und wenn das wegfällt, wie soll das funktionieren? Und ich glaube, sie würden eher einen Weg finden, es trotzdem zu nutzen.
Ja. Also mein Gedanke war erstmal, naja, es können eigentlich nicht Regierungen entscheiden, außer sie würden tatsächlich die Tech-Unternehmen zwingen, einen Mechanismus zu präsentieren, der das wirklich valide und ganz, ganz, ganz restriktiv quasi auch tatsächlich macht. Und weiß nicht, ob das überhaupt technisch geht, aber ich höre auf LinkedIn dann viele Stimmen, die sagen, naja, da sind jetzt natürlich die Unternehmen in der Pflicht, da was umzusetzen. Da können wir uns ganz viel wünschen, uns viel Gedanken machen. Aber letztendlich sind wir davon abhängig, was ein Unternehmen dann als Lösung anbietet. Es ist nicht mit einem Klick getan. Ne? Ich bin 16 und dann geht's weiter.
Nee,
oder genau. Ich bin 18, nein. Das kann es dann nicht sein. Und insofern steht und fällt sowas natürlich immer mit dem Mechanismus, den die Tech-Unternehmen dann entsprechend da implementieren. Also ich sehe es genauso.
Was ich halt schön fände, wäre, wenn innerhalb der Apps einfach ein bisschen mehr wenn es mehr Einschränkungen geben würde, so dieser Inhalt ist erst ab 16 oder so. Das heißt, du kannst auf der Plattform sein, aber die Plattformen selbst, das heißt auch die MitarbeiterInnen, müssten viel vorfiltern.
Genau.
Also das heißt, dass man erstmal als Creator, also ich sehe das schon auf YouTube, wenn ich einen Short hochlade, kriege ich so eine Anfrage vorher, so eine kurze, so einen Text, ist das eher für unter 16-Jährige oder über 16-Jährige geeignet? Also das kann ich dann schon mal anklicken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sowas fände ich halt gut, weil wenn ich dann zum Beispiel in dem Video über Alkohol spreche, dann wäre das perfekt, wenn das eben nicht unter 16-Jährige sehen, so. Oder ganz viele, ich meine, da ist ja fast kein Filter mehr im Internet, das ist ja ganz schlimm und das sehe ich auch im Moment bei so vielen Podcasts und auch vielen Streamern, die ihre Videos auf TikTok reposten und so, Ausschnitte, und die reden da übers Dating und wie sie irgendwelche Chayas klären, das sind ja schon so Begriffe, wo ich mir denke, und dann sind Zwölfjährige sehen das und sehen die als Vorbilder und denken dann, sie müssen genauso handeln. Also ich weiß auch nicht, ob du es mitbekommen hast. Es war ja auch schon voll Thema mit so Talahon und so.
Ein bisschen habe ich ja schon mitbekommen.
Talahon, was ja eigentlich auch kein guter Begriff ist und eher stereotypisch und negativ für gewisse Menschengruppen. Und es gibt immer mehr Straßenumfragen, wo 12-Jährige, 11-Jährige, 14-Jährige den größten Shit reden, einfach nur für Aufmerksamkeit. Und das geht so viral. Und da finde ich, müsste eigentlich TikTok das gleich filtern, dass man sieht, hey, das sind Kinder, die kann man nicht einfach so im Internet posten. Und ähnliches Thema ist auch mit Influencing, was so Mütter oder Familien mit ihren Kindern angeht, so Family-Content, die dann ihre Babys posten im Bikini und in allen möglichen privaten Situationen zu Hause und so. Da ist einfach noch viel zu viel erlaubt. Ich weiß aber auch, dass eine Bekannte von mir, die hat mal bei TikTok gearbeitet, noch nicht so lange her. Und von ihr, aber auch von anderen Menschen habe ich schon oft erfahren, dass die einfach viel zu wenige Mitarbeiter haben, MitarbeiterInnen, und die überhaupt nicht hinterherkommen mit was Meldungen angeht, weil man kann ja auf TikTok zum Beispiel Sachen melden, wenn sie falsch sind. Oder, ja genau, und dann kommt es halt auch manchmal vor, dass wenn Menschen dich einfach nicht mögen und du einen Shitstorm gerade hast, dass dann gar alle Freunde das melden und dann ist das Video einfach runtergenommen, obwohl das Video nichts Schlechtes ist. Und es wird dann erst manchmal nach Monaten wieder freigegeben, weil einfach die MitarbeiterInnen nicht hinterherkommen. Weil das wird ja teilweise alles von Menschen wirklich angeschaut und so. Das ist ja nicht alles automatisiert. Und die entscheiden dann selbst, oh, das Video kann man wieder hochladen. So.
Ja.
Müsste man einfach mehr investieren.
Ja, die Erfahrung machen natürlich auch viele Streamer, dass sie dann gesperrt werden bei Twitch. Das ist dann deren Haupteinkommen und zack, bist du dann mal einen Monat weg. Das ist immer so diese Horrorvorstellung, die alle haben, weil die da so restriktiv sind. Wenn gut, ich... Ja. Ich gucke jetzt die Kanäle nicht, aber ich weiß schon, was da läuft. Also egal, ob das jetzt Monte ist oder Konsorten, die sich da leicht bekleidet vor der... Aber die loten das halt auch genau aus. Ne? Also da wird dann genau ausgelotet, weil man halt seinen Stream optimieren will. Es ist schon ist ein hartes Geschäft. Ja, cool. Du, wir sind schon bei 75 Minuten und finde es eine gute Zeit. Ja, um auf alle Fälle auch Danke zu sagen für wahnsinnig viele Infos, die ich erstmal verarbeiten muss. Also, wie gesagt, das ist ein Gebiet, wo wir uns ja als Lehrer eigentlich gar nicht auskennen und auch, das Interesse fehlt nicht, aber du findest halt auch kein Buch, wo ich mal eben so nachlesen kann, wie funktioniert das System, sondern das lebt halt mit der Erfahrung. Also die du gemacht hast, cool. Die Erfahrung, das wäre mal eine Lehrerfortbildung wert. Also da würde man sich sicher...
Wäre cool.
Das wäre mal was. Wie groß das Interesse daran ist, ist immer die andere Sache, aber wie sinnvoll es wäre. Es wäre sehr sinnvoll. Von daher vielen Dank und ich hoffe, dass das mit der Podcast-Folge zumindest mal angeregt ist, sich da ein bisschen zu informieren. Und ja, das steht natürlich immer mit denen, die sich bereit erklären, da mitzumachen. Deswegen, also es ist nicht selbstverständlich. Ja. Ganz herzlichen Dank. Für deine Zeit.
Sehr gerne. Also mir hat es auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich hoffe, also ich schweife auch manchmal schnell ab und rede sehr viel, aber ist jetzt eh zu spät.
Das ist bei uns berufsbedingt immer so. Wir viel und gerne reden und deswegen mache ich wahrscheinlich auch den Podcast, um noch mehr zu reden am Nachmittag auch noch. Das liegt halt so da drin, mein Gott. Und deswegen bist du ja auch Content Creator, weil du das ja auch ein Moderator, weil du das ja auch gerne machst. Und genau. Ja. Und auch gut kannst anscheinend, sonst hättest du ja nicht so viel Zuspruch. Gut.
Ja. Dann. Also auch vielen Dank.
Ja, gerne. Und vielleicht hört man sich nochmal oder ich.
Ja, ich bin gespannt. Also du wirst mir noch mitteilen wahrscheinlich, wenn die Folge hochkommt und so, oder?
Klar, natürlich.
Und jetzt hast du ja, gesagt, Instagram-Kanal habt ihr auch.
Ja.
Postest du da auch
irgendwie? Ich mache immer nur die Folge quasi, damit die Schüler auch sehen, da gibt es was Neues und so weiter. Das ist für uns Lehrer, Kollegen, Kollegium eigentlich nicht relevant. Die haben
dann kann ich das reposten.
Das wäre natürlich grandios.
Das könnte ich dann.
Das wäre natürlich
grandios. Ja, wenn du mich markierst einfach oder nochmal kurz vorher Bescheid gibst, dass ich es mitbekomme.
So viele Fachwörter auf einmal, aber ich werde dir einfach Bescheid sagen, du sagst mir, wie es geht.
Ja, so machen wir es. So sag mir Bescheid und dann sage ich dir.
Super, alles klar, so machen wir es.
Okay.
Ich danke dir und
cool.
Viele Grüße nochmal. Gell? Danke, ciao.
Ja. Danke, ciao.
Ciao. Ja, und das war's schon wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt